Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg, einen schönen guten Tag. Morgen wollen die Anhänger der Querdenkenbewegung in Stuttgart wieder demonstrieren. Wir gehen der Frage nach, wie radikal ist die Bewegung geworden? Eigentlich sollte der Bremer Freimarkt heute öffnen. Die Buden und Fahrgeschäfte sind auch schon aufgebaut, aber wegen Corona darf niemand kommen. Eine syrische Flüchtlingsfamilie wartet seit einem Jahr auf den Nachzug ihrer minderjährigen Kinder. Jetzt wird es ein Wettlauf gegen die Zeit und der letzte Probelauf vor der Eröffnung des Berliner Flughafens BER. Vor 6 Monaten stand ein kleines Grüppchen Demo-Teilnehmende in Stuttgart und protestierte in der Innenstadt gegen die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Das war im April. Kurz darauf standen Tausende auf den Kundgebungen, im Sommer in Berlin sogar Zehntausende. Inzwischen ist die große Protestwelle aber wieder abgeflaut. Kleinere Gruppen demonstrieren aber deutschlandweit immer noch. Am Wochenende auch wieder am Ursprungsort in Stuttgart. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms schaut sich das für uns an. Frau Thoms, im Sommer waren ja die meisten Einschränkungen aufgehoben. Da haben aber sehr viele, Zehntausende protestiert. Jetzt steigen die Infektionszahlen wieder, die Einschränkungen nehmen zu. Wirkt sich das auch aus? Oder wie wirkt sich das aus?
Also bis jetzt war der Zulauf nicht viel größer als in den vergangenen Wochen. Hat man so beobachtet, auf einigen Demos in kleineren Orten waren ein paar hundert Leute, an anderen auch 1.000 bis 2.000. Aber das ist im Grund immer so ein harter, teilweise auch radikaler Kern, der da demonstriert. Im Sommer gab es natürlich auch eine Riesenmobilisierung für diese Berliner Demo. Aus dem ganzen Bundesgebiet sind ja da Leute angereist. Auch rechtsextreme Gruppen und Parteien haben dazu aufgerufen, da teilzunehmen. Deswegen vielleicht auch eben einfach diese große Menschenmenge. Inzwischen reisen die Menschen zwar auch aus der ganzen Republik an, aber eben wie gesagt so eine Art harter Kern. Oft sind die gleichen Leute da und die jetzigen neuen Einschränkungen, die bestätigen vor allem die Demo-Teilnehmenden da in ihren Überzeugungen, auch in ihren Verschwörungserzählungen. Viele nutzen das auch, fachen den Unmut und die Ängste an mit falschen Infos oder Halbwahrheiten.
Jetzt ist Stuttgart ja selbst inzwischen Hotspot. Die Infektionszahlen steigen. Wie wirkt sich das denn auf die geplante Demo konkret aus morgen?
Nicht so wirklich groß. Es gibt jetzt keine weiteren großen Einschränkungen. Die Gerichte haben das ja immer wieder klargestellt. Das Demonstrationsrecht steht da über allem. Der Platz morgen, der da anvisiert ist, der sei auch groß genug, dass die rund 2.500 Leute, mit denen rechnet man, dass die auch die Abstände einhalten können. Da gibt es auch keine Maskenpflicht oder so. Die Organisatoren haben auch zugesagt, Abstände halten wir ein. Und damit ist es das erstmal auf der organisatorischen Seite. Dass immer wieder Demos aber auch stattfinden, das ist durchaus wichtig für diese Bewegung, für die Identifikation auch der Initiative, denn es ist auch mittlerweile ein Geschäft geworden. Da werden eben Leute aus ganz Deutschland teilweise angekarrt, da werden Busreisen organisiert, vor Ort werden immer wieder Spenden gesammelt, mit denen man das Ganze dann eben auch finanzieren kann, diese Demo-Touren in einschlägigen Chatgruppen, da wird dann für verschiedenste Produkte geworben, Survival-Bücher oder Promis verkaufen dann da ihre Produkte, Ärzte werben dafür, dass sie Atteste ausstellen und mehrere Anwälte haben sich auch zusammengetan und werben immer wieder dafür, dass man sich ja mit ihrer Hilfe dann gegen die Corona-Politik gerichtlich wehren könne. Also das ist durchaus ein Business geworden.
Wie denken denn die Menschen vor Ort in Stuttgart eigentlich darüber, dass seit einem halben Jahr diese Initiative da demonstriert?
Die meisten wollen nach wie vor nichts damit zu tun haben. Umfragen zeigen ja immer wieder, die meisten Menschen stehen einfach hinter den Entscheidungen der Politik in Sachen Corona. Jetzt gab es gerade eine ganz aktuelle Umfrage des Südwestrundfunks hier allein für Baden-Württemberg. Da sind nur 12%, denen das wirklich zu weit geht mit den Einschränkungen, mit den Regeln. Aber klar, auch diese 12%, die gehen jetzt nicht alle sofort auf eine Demo. Aber klar, wir haben schon drüber gesprochen, es gibt jetzt wieder mehr Einschränkungen, es werden auch noch wahrscheinlich mehr kommen und es gibt wieder mehr, wogegen man konkret protestieren kann. Eine Studie der Uni Erfurt hat auch gezeigt, schon jetzt ist es so, dass in Risikogebieten die psychische Belastung deutlich höher ist als in anderen Regionen und das macht natürlich was mit den Menschen. Und Expertinnen und Experten, die können sich durchaus vorstellen, dass da Potenzial ist, eben bei diesen Demos, die Ängste aufgreifen können und die Leute vielleicht auch hinter sich versammeln können.
Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thom, zu der geplanten Querdenken-Demo morgen in Stuttgart, trotz der gestiegenen Infektionszahlen. Ganz herzlichen Dank. Heute sollte auf dem Bremer Marktplatz der kleine Freimarkt eröffnet werden. Für die Bremerinnen und Bremer eigentlich ein Highlight des Jahres. Seit vergangener Woche ist Bremen aber Risikogebiet. Und auch die etwas größere Ausgabe, der große Jahrmarkt, der sogar schon begonnen hatte, wurde abrupt geschlossen. Nun stehen die Fahrgeschäfte an Ort und Stelle, aber die Besucher dürfen nicht kommen. Und die Schausteller sind frustriert, wie Felicitas Böselager berichtet.
Das Plastikmonster, das in dieser Geisterbahn mit einer Kettensäge sein Opfer durchsägt, erschreckt am heutigen Tag niemanden. Es ist nämlich ziemlich still auf dem Gelände des Bremer Freiparks hinterm Hauptbahnhof. Vor der Pandemie hieß der Freipark noch Freimarkt und der gilt als die fünfte Jahreszeit in Bremen. Um alles Corona-konform stattfinden zu lassen, wurde das Konzept dieses Jahr aber geändert. Kein Alkohol und keine Partys. Die Schausteller sollten länger bleiben und dafür weniger Besucher reinlassen. Also eher ein Freizeitpark als ein Jahrmarkt.
Wir stehen jetzt hier genau gegenüber. Das ist der Pommesfritz, den betreibt meine Frau. Hier wird die rohe Kartoffel zu einem Pommes entwickelt dann auch dann. Ne?
Der Schausteller Rudolf Robran zeigt auf eine Imbissbude. Beim Pommesfritzen sind, wie bei allen anderen Buden hier, die Rollläden runtergelassen.
Ja, jetzt kommt die Sonne raus. Es tut doppelt weh, ne?
6 Tage war der Freipark geöffnet, dann wurde Bremen zum Risikogebiet und seitdem stehen die Buden und Fahrgeschäfte regungslos auf der Bürgerweide.
Das ist deprimierend. Man sitzt dann erstmal da und hat eigentlich null Verständnis für die ganze Situation. Denn ich muss ja hier in Bremen auch sagen, es kann nicht sein, dass als Reaktion auf die gestiegenen Fallzahlen man als erste gerade unsere Veranstaltung, die als sicher geltende Veranstaltung, schließt und alle anderen Einrichtungen hier in Bremen auch mit Publikumsverkehr weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Und ich spreche hier auch schon eigentlich von willkürlich und eine Sache, die eigentlich absolut unangemessen ist.
Rudolf Robran ist Vorsitzender des Schaustellerverbandes Bremen und sitzt im Beirat des Freiparkveranstalters. Der Bremer ist seit über 30 Jahren Schausteller in der 3. Generation. Bei einem Spaziergang über den Freipark erläutert er das Hygienekonzept, das er mit seinen Kollegen und Kolleginnen entwickelt hat, um den Freipark möglichst sicher stattfinden zu lassen.
Es geht hier in erster Linie erstmal um die Abstandsregelung, dass sie eingehalten werden können. Es geht um die Registrierung an den beiden Haupteingängen. Hier wird ganz ordentlich registriert. Da wird ein Zeitstempel aufgeführt. Wenn die Besucher das Gelände verlassen, kommt der nächste Zeitstempel, kontaktlos natürlich. Und dann wird auch dieser Registrierungszettel dann kommt in eine Urne, die werden bei uns archiviert.
Die Liste ist lang. Robran erzählt, dass sie nächtelang, zum Teil ehrenamtlich, an ihrem Plan gefeilt haben. Sie halten ihr Konzept für sehr sicher. Deshalb haben er und seine Kollegen beim Bremer Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen die Schließung des Freiparks eingereicht. Ihr Antrag wurde am Vormittag abgelehnt. Im Interview mit Deutschlandfunk Kultur erklärt Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, warum der Freipark geschlossen wurde.
Als wir die verschiedenen Werte, den Warnwert und dann den Risikowert überschritten haben, haben wir das gemacht, was wir vorher gesagt haben. Wir haben gesagt, wenn die Zahlen so stark steigen und die 7-Tage-Inzidenz so stark hochgeht, dann wäre es ein Widerspruch, eine solche Großveranstaltung daneben in der Stadt zu haben, obwohl die zweifellos ein gutes Hygienekonzept haben, ist dann doch, wenn insgesamt das Infektionsgeschehen so zunimmt, wäre das Risiko zu groß, gleichzeitig so eine Großveranstaltung zulässt.
Ohne einen einzigen Menschen auf den Sitzen dreht sich das Fahrgeschäft Hurricane. Der TÜV ist da und prüft, ob alles in Ordnung ist.
Muss ja auch alles ordentlich und sicher sein für unsere Gäste, die wir momentan leider nicht haben,
erzählt Tom Heine. Seine Familie ist noch mit einem anderen Fahrgeschäft auf dem Freipark vertreten. Lange können sie nicht mehr durchhalten, meint Heine.
Wir laufen schon auf dem Zahnfleisch und alles, was wir momentan tun können, ist das, was wir hier aufgebaut haben. Und das wird uns auch noch genommen. Und das macht uns sehr, sehr traurig, ne?
Ein paar Meter neben dem Hurricane säubert ein Schausteller gerade das Dach von seinem Imbiss. Daneben schraubt einer die Decke in einem Kassenhäuschen fest. Däumchen drehen und Trübsal blasen, das käme trotz aller Hiobsbotschaften für sie nicht in Frage, sagt Robran.
Jeder auf seine Art versucht natürlich jetzt sich zu beschäftigen. Am liebsten beschäftigen wir uns natürlich mit unserem Beruf, mit unserer Arbeit dann auch. Ne?
Felicitas Böselager berichtete, und ob die Fahrgeschäfte noch erstmal stehen bleiben, ist noch nicht klar. Das wird auch wohl davon abhängen, wie sich die Inzidenzzahl in Bremen weiterentwickelt. Gerade liegt sie bei 84. Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf Flüchtlingsfamilien, die auf Angehörige warten, die sie nachholen wollen. Im März wurde der Familiennachzug wegen Corona gestoppt bis Juli. Dennoch warteten auch danach viele zerrissene Familien weiter auf ihre Angehörigen. Und die steigenden Zahlen machen die Lage jetzt nicht einfacher. Ann-Kathrin Jeske erzählt die Geschichte einer syrischen Familie, für die das Warten auf die minderjährigen Kinder zum Wettlauf gegen die Zeit geworden ist.
Eine kleine Dreizimmerwohnung in Köln-Porz. Seit gut einem Jahr wohnt Familie Kurdi, die eigentlich anders heißt, hier gemeinsam im Rheinland. Vater, Mutter und der 19-jährige Sohn sitzen nebeneinander auf dem Sofa im Wohnzimmer. Drei Kinder aber fehlen: die 12-jährige Evin, der 15-jährige Azad und der 16-jährige Said leben bei einer Tante in Syrien. Rosa Kurdi macht sich große Sorgen um ihre Kinder. Wenn Ende des Jahres die Pässe der Kinder ablaufen, kann das vor allem für den fast 17-jährigen Said zum Problem werden. Das Assad-Regime stellt Jugendlichen, die bald volljährig werden, häufig keinen neuen Pass aus. Heranwachsende sollen nicht aus Syrien fliehen, sondern mit 18 ihren Militärdienst ableisten. Als der Familiennachzug Mitte März europaweit für mehrere Monate gestoppt wurde, dämmerte den Kurdis: Der Nachzug der Kinder wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Etwas schüchtern blickt die 12-jährige Evin durch die Kamera in das deutsche Wohnzimmer. Sie sitzt auf bunt gemusterten Teppichen, auch in einem Wohnzimmer, aber in Syrien.
Was hat sie heute schon gemacht?
Sie sitzt einfach zu Hause, gibt es keine Schule. Wegen Corona.
Seit wann gibt es keine Schule?
Ich kenne die Madrasa, seit Kenia Feres. Seit 7 Monaten.
Hätte Rosa Kurdi geahnt, dass ihre Kinder so lange in Syrien zurückbleiben würden, sie wäre nie nach Deutschland gekommen. Doch im Juni 2019 entschieden die Kurdis anders. Die Familie lebte schon damals lange getrennt. 2015 war der älteste Sohn Maslum mit einem anderen Teil der Familie nach Deutschland geflohen. Als die Eltern 4 Jahre später nachziehen durften, dachten sie, dass die Kinder schnell nachkommen könnten. Ein Trugschluss. Erst als im Februar dieses Jahres ihr eigener Aufenthaltsstatus geklärt war, konnten sie den Familiennachzug beantragen. Im März kam dann der europaweite Stopp. Eine Entscheidung, die unumgänglich war, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Thorsten Frey.
Diese Entscheidung war eine Entscheidung, die die Staats- und Regierungschefs gemeinsam beschlossen haben. Das war aus meiner Sicht eine richtige Maßnahme, auch eine, die mitgeholfen hat, die Infektionszahlen durch die Unterbrechung der Ketten auf einem verträglichen Maß zu halten.
Seit Juli sind Familienzusammenführungen pandemiebedingt wieder möglich. Reibungslos aber läuft es noch immer nicht, erklärt die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Luise Amtsberg.
Grundsätzlich ist es nach wie vor immer noch schwierig, vor allen Dingen, weil viele Visa, die schon ausgestellt wurden für den Familiennachzug, jetzt neu visiert werden müssen, also die sind abgelaufen.
Die Folge? Ein Antragsstau, so scheint es zumindest. Das Auswärtige Amt lehnt ein Interview mit dem Deutschlandfunk ab, teilt aber schriftlich mit, dass viele Visastellen weiterhin nur eingeschränkt oder im Notbetrieb arbeiten. Auch das irakische Generalkonsulat in Erbil, das für den Fall der Familie zuständig ist. Dabei ist in ihrem Fall eigentlich alles klar. Seit Ende August wartet die Familie nur noch darauf, dass die Visa für die Kinder ausgestellt werden. Dann könnte es losgehen.
Der Flughafen BER hat gestern seinen letzten Probelauf durchgeführt, bevor er am 31. Oktober eröffnet werden soll. Ohne Publikum, ohne Zeremonie, ohne Ballons und Champagner. Geplant war, dass erstmal nur 2 Flugzeuge landen, bevor dann am Sonntag drauf der Normalbetrieb starten soll. Aber was ist schon Normalbetrieb momentan? Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio beobachtet das für uns. Frau van Laak, was ist denn die Erkenntnis aus diesem letzten von insgesamt 47 Probeläufen? Kann es jetzt losgehen?
Es kann losgehen, der Flughafen ist zufrieden. Das waren ja insgesamt 9.500 Komparsen und, Frau Sturmberg, 175.000 Gepäckstücke, die da der Flughafen angeschafft hat für diese Probeläufe. Da gab es Terroralarm, Unfälle auf dem Vorfeld. Dann wurde natürlich geprüft, wie läuft die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, mit der Bundespolizei, die Sicherheitskontrollen. Und natürlich, ganz wichtig, mussten ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bislang am Flughafen Tegel waren, den BER auch kennenlernen. Und hören wir mal Roland Böhm, er ist der Chef des Probebetriebs.
Die Mitarbeiter, die jetzt hier arbeiten, die müssen ein Selbstvertrauen bekommen. Die müssen hier hinkommen und ein Gefühl haben, das, was hier am ersten Tag von mir erwartet wird, wenn die Passagiere da sind, das kann ich. Ich weiß, wie das alles funktioniert und ich komme gerne hierher. Das ist eigentlich unser Nummer-1-Ziel, weil wenn die Mitarbeiter wissen, was sie hier tun, dann kommen sie auch mit Schwierigkeiten klar.
Und der Probebetrieb hat auch Schwachstellen aufgezeigt. Zum Beispiel war die Ausschilderung an einigen Stellen nicht eindeutig und da wurde schon nachgearbeitet.
Eigentlich sollte der Flughafen vor knapp 10 Jahren eröffnet werden. In dieser Zeit hat sich ja sehr viel verändert. Nehmen wir allein die Körperscanner, die es inzwischen gibt. Welchen Einfluss hat das eigentlich alles?
Na, das hat den Einfluss, dass da eine Menge noch nachgearbeitet werden musste in den letzten Wochen. Sie haben es gesagt, Körperscanner, die mussten angeschafft werden. Ein zweites Beispiel sind die Ladesäulen für Handys und Laptops. Auch die waren nicht vorgesehen in den ursprünglichen Planungen. Und als drittes nenne ich nochmal die Möglichkeit, auch als Fluggast selber einzuchecken. Auch das war ursprünglich nicht vorgesehen, ist alles nachgerüstet worden.
Was sich ja auch verändert hat, ist die Haltung der Öffentlichkeit zu diesem Flughafen. Das Projekt wird angesichts der vielen Pannen und Verzögerungen inzwischen ja sogar schon eher belächelt. Aber die Frage, die zunehmend auch gestellt wird, unter dem Eindruck der Pandemie, brauchen wir so einen großen Flughafen überhaupt noch? Wie wird das denn in Berlin gesehen?
Na, das ist ja so, dass der Flughafen der BER eigentlich schon fast zu klein gewesen wäre, wenn jetzt nicht die Pandemie gekommen wäre. Also es hieß immer, wenn der BER eröffnet, ist er in dem Moment schon zu klein. Jetzt ist er natürlich nicht zu klein. Wir haben ungefähr ein Viertel des Flugbetriebes, den wir normal haben. Corona hat einerseits da auch was Gutes, nämlich es wird dort kein Chaos sein. Davon kann man jedenfalls ausgehen, da ja nur ein Viertel der Flüge überhaupt stattfindet. Eine Woche später macht ja dann Tegel dicht und es hat aber auch etwas Schlechtes. Das ist natürlich die finanzielle Lage der Flughafengesellschaft. Die hat noch nie schwarze Zahlen geschrieben, aber mit Corona ist alles noch sehr viel schlimmer geworden und die 3 Eigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund, die müssen jetzt kräftig Millionen nachschießen.
Claudia van Laak zum letzten Probelauf am Flughafen BER vor der Eröffnung am 31. Oktober. Ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Residenzstadt mit Canaletto-Blick, dafür steht Dresden. Genauso aber auch für Pegida und Wutbürgertum. Wer aus Sachsens Hauptstadt kommt, kennt oft genug das Gefühl der Zerrissenheit. Da ist die Liebe zu dieser schönen, geschichtsträchtigen Stadt, aber auch Angst vor Rassismus und Hass auf der Straße. Unsere Reporterin An Tran ist in Dresden geboren, hat vietnamesische Wurzeln und hat genau diese Zerrissenheit in einem sehr persönlichen Wochenendjournal aufgearbeitet. Sie war dafür zurück in ihre Heimatstadt gereist, die sie vor ein paar Jahren verlassen hatte, und hat dort mit Weggefährten darüber geredet, wie geht es Dresden und lohnt es sich, zurückzukommen. Für dieses Wochenendjournal »Mein Dresden, Heimat tut weh« hat Antran vor gut einem Monat den Deutschen Radiopreis als beste Newcomerin bekommen. Und wir freuen uns, jetzt dieses Wochenendjournal noch einmal zu senden, morgen zu hören, ab 9.10 Uhr. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Gleich geht's hier weiter mit der Sendung Campus und Karriere. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.